Tolles Zeugnis, vielen Dank, Ute. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich freue mich über euch, die ihr heute hierher gefunden habt. Also, wie schon gesagt, es geht heute ums Vaterunser. Und jetzt habe ich ein Problem? Jawohl, also, das Vaterunser, ein Gebet, das unser Leben verändert. Und der Predigttext ist zu finden in Matthäus Evangelium, Kapitel 6, von Vers 7 bis 13, lese ich die Worte der Heiligen Schrift. Habe ich so innerlich, wie wäre es wieder mal wie letztes Mal, wir stehen einfach mal dazu auf und geben dem Wort Gottes die Ehre und lassen es einfach so auf uns eindrücken oder wir wollen es so in Ehren halten. Und wenn ihr betet, sagt Jesus, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Bitte wieder Platz nehmen. Wie schon erwähnt, auch von der Ute, das Vaterunser ist sehr bekannt und in der gesamten Christenheit wird es gebetet. Es ist sehr bekannt und vertraut, manchmal so vertraut, dass man es auch eher so oberflächlich betet und gar nicht mal mehr daran denkt, was man da spricht, wenn man es betet. Das Vaterunser ist mehr als ein gesprochenes Gebet. Es ist ein Gebet, das unser Leben verändert. Es beinhaltet Zuspruch und Anspruch zugleich an unser Leben. Und es sind Grundsätze im Vaterunser. Grundsätze, die in unserem Leben etwas bewirken können, uns positiv beeinflussen können und auch unser Leben verändern können. Und heute möchte ich, dass wir uns drei dieser Grundsätze anschauen. Es sind noch mehr als drei, die darin vorkommen. Aber drei möchte ich, dass wir uns gemeinsam anschauen. Und der erste Grundsatz, der hier zu finden ist, ist, dass Gott unser Vater sein möchte. Es geht um Beziehung zu Gott. Der Vater im Himmel möchte unser ganz persönlicher Vater sein. Unser Vater, der du bist im Himmel, so fängt es an. Wir dürfen zu Gott Vater sagen. Wir dürfen unsere Beziehung zu Gott bewusst machen. Er ist mein Vater, ganz in echt. Das ist hier kein Anspruch an uns, sondern es ist ein Zuspruch. Und wenn man so will, es ist eine Einladung an uns. Gott möchte so sehr unser Vater sein. Und das soll uns nicht unter Druck setzen, das soll uns vielmehr freisetzen. Er ist unser Vater und er will das sehr gerne. Das macht ihn glücklich. Das macht unseren Gott froh, wenn er das sein darf. Gott ist glücklich, dein Vater zu sein. Er hat dich geschaffen. Er ist ein Schöpfer. Er hat sich die Hände dreckig gemacht, als er dich schuf aus der Erde. Und er hat sich seine Hände blutig gemacht, als er dich erlöste und seinen Sohn am Kreuz für dich sein Blut fließen ließ. Er ist dein Vater, er hat alles dafür gegeben, dass er der allmächtige und der heilige Gott dein Vater sein darf. Und das macht ihn glücklich, darüber freut er sich, das sein zu dürfen. Im Römer Kapitel 8, Vers 15 lesen wir einen Vers, wo ich glaube, dass der das, was ich gesagt habe, sehr auf den Punkt bringt. Da heißt es, Paulus sagt, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem ihr rufen dürft, aber Vater. Wir haben also einen Geist empfangen, der in uns das immer wieder unterstreicht und bewusst macht, Gott ist dein Vater. Gott ist nicht daran interessiert, dass du dich wie ein Wurm fühlst. Gott hat viele Würmer gemacht. Und wenn es regnet, kommen die alle zum Vorschein und tritt bloß nicht darauf. Und erst zweimal nicht, wenn du Pfadfinder bist. Aber bei dir, liebes Herz, hat Gott höhere Pläne gehabt. Er wollte dich nicht als Wurm, er wollte dich als Kind Gottes haben. Er wollte dich zu einem Prinzen, zu einer Prinzessin machen. Er wollte dich als sein Kind, das ist sein Plan. Und er hat seinen Geist in dich hineingelegt, der dir dieses Zeugnis geben soll und der dich befähigen soll zu Gott, Abba, das heißt Papa, Papi sagen zu dürfen. Aber ist ein aramäisches Wort und hat nichts mit dieser schwedischen Popgruppe zu tun, sondern es geht hier um die Bedeutsamkeit des Wortes. Und zwar, Abba heißt Papi. Ich finde, das ist sowas von schön. Echt schön. Das ist die Beziehung, die Gott sich zu dir und zu mir wünscht. Er möchte dein Papi sein. Eine Beziehung, die immer geprägt ist von einem schlechten Gewissen, wo man sich einfach als ein schlechter Christ fühlt und wo man denkt, was für ein elender Mensch bin ich. Ich schaffe es gar nicht, irgendetwas Anständiges zusammenzubringen. Wo man sich wie ein Wurm fühlt. Das ist nicht, was Gott sich wünscht von uns. Dass du und ich zu Gott Vater sagen dürfen, dafür hat Gott was getan. Er hat Christus am Kreuz sterben lassen und wir dürfen das jeder für sich persönlich annehmen. Wir dürfen darin leben. Ich muss gestehen, lange Zeit habe ich das Vaterunser anders gebetet, wie es heute bei mir geschieht. Und auch anders mit anderen Augen gelesen. Viele Jahre habe ich das Vaterunser eher so gelesen. Vaterunser im Himmel, vergib mir meine Schuld. Das war es vorne dran. Für mich gehörte das an Anfang. Weil machen wir uns nichts vor. Irgendetwas ist ja immer, oder? Irgendetwas ist ja immer, was nicht so ist, wie es sein soll. Und weil ich das so tief verinnerlicht hatte, da steht ja etwas hier zwischen mir und Gott. Und das muss jetzt bereinigt werden, das muss aus dem Weg geschafft werden, das muss jetzt wieder in Ordnung gebracht werden. Deswegen begann mein Gebet mit, ja, Herr, du weißt, dies und jenes schon wieder passiert, ich kann es nicht anders. Es tut mir leid, ich habe gesündigt. Und ich dachte oft, Gott ist jetzt richtig enttäuscht über mich, traurig über mich und ich muss irgendetwas machen, um jetzt ihn wieder gut zu stimmen. Irgendwie ihn versöhnlich zu stimmen. Interessant aber ist, dass das Vaterunser nicht damit beginnt, Vaterunser, vergib mir meine Schuld. Ja, etwas später im Vaterunser steht es schon geschrieben, die Sache mit der Schuld und Schuldvergebung. Wir werden dazu angehalten, unsere Schuld zu bekennen. Ja, es gehört dazu, aber nicht am Anfang. Und das will mir doch eins sagen, dass das nicht damit anfängt, vergib mir meine Schuld, will mir doch nur eins sagen, dass Fehler und Schwächen zu dem Menschsein dazugehören. Das ist ganz normal. Gott nimmt uns an mit unseren Fehlern und Schwächen, mit unserer Unzulänglichkeit. Christus wurde Mensch, er hat das Menschsein geschmeckt und er hat all unsere Fehler und Schwächen auf sich genommen. Wir müssen mit den Fehlern und Schwächen umgehen, sicher, ohne Frage. Aber wir dürfen kommen und aber sagen. Und das ganz am Anfang. Das ist der erste Schritt, der erste Grundsatz. Darauf wollen wir bauen. Gott ist unser Vater. Gott hat dich angenommen, liebes Herz, so wie du bist, mit deinen Fehlern und Schwächen. Das Ziel der Religionen ist, uns zu Halbgötter zu machen. Bei Gott, dem Vater im Himmel, darfst du ganz Mensch sein. Natürlich gibt es auch Verwandlung durch seine Kraft, durch seine Liebe, durch seine Erlösung. Er möchte uns verwandeln in sein Bild hinein. Er ist dabei, er tut es. Aber das ist nicht die Frage deiner Leistung und auch nicht die Frage deiner Anstrengung. Und ich glaube, dass es sogar eher dann funktioniert, wenn du dich zunächst mal so annimmst, wie du bist, so wie Gott dich bedingungslos annimmt, und dann seiner verwandelnden Kraft vertraust. Gott möchte, dass du und ich sicher bin, dass wir ein Fundament haben, das dich trägt. Gott möchte, dass du weißt, dass du einen Vater im Himmel hast. Und ich finde das sehr, sehr entspannend und einen Grund zur Freude. Und falls du dich jetzt innerlich freust, dann sage deinem Gesicht Bescheid. Ah ja, es klappt. Das ist ein Grundsatz in unserem Glaubensleben. Gott möchte unser Vater sein. Das sollten wir tief in uns abspeichern. Wir realisieren, welche Art von Beziehung Gott sich von uns wünscht und welchen Preis er dafür bezahlt hat und was er alles dafür gemacht hat, dass das überhaupt möglich ist. Und wir greifen zu und wir sagen, ja, wir sagen Vater zu Gott. Ein zweiter Grundsatz. Der hier im Vaterunser umschrieben wird, den kann man aus der Formulierung erlesen, geheiligt werde dein Name. Und das hat etwas mit Danksagung, mit Anbetung, mit Lobpreis zu tun, meine ich zumindest. Namen sind im Hebräischen mit unfassbarer Bedeutung. Im Deutschen ist es so, Namen werden gegeben, damit man den Fritz vom Franz unterscheidet. Im Hebräischen ist die Namensgebung mehr als das, um den Fritz vom Franz zu unterscheiden. Im Hebräischen haben Namen oft eine prophetische Bedeutung. Da kommt schon mal der Engel vorbei und sagt den Eltern, wie sie ihren Sohn nennen sollen. Und das ist ganz, ganz wichtig, denn mit dem Namen wird eine Identität ausgesprochen. Ihr sollt seinen Namen Jesus nennen, sprach der Engel zu Maria und Josef. Denn er wird sein Volk erlösen von seiner Sünde. Der Name war also ein Hinweis für die Identität Jesu und auf das Wesen und auf seine Berufung hin. Und wenn es um den Namen Gottes geht, dann heißt es eigentlich nichts anderes, als dass sein Name etwas über seine Persönlichkeit ausspricht. Der Name Gottes steht für Gott selbst. Also es ist nicht nur so, dass Gottes Name deshalb gegeben ist, damit man Yahweh vom Baal unterscheidet, in einer Zeit, wo viele Götter verehrt wurden. Nein, nein, sein Name steht für seine Identität, für das, was er ist. Und jetzt heißt es im Gebet, geheiligt werde dein Name. Was bedeutet denn das, den Namen Gottes heiligen? Das bedeutet, den Namen Gottes besonders stellen. Etwas zu heiligen bedeutet, etwas hervorzuheben. Schon bereits in der Schöpfungsgeschichte lesen wir, Gott schuf 7 Tage und einen Tag stellte er besonders. Also hier waren 6 Tage und der eine war hier. Das ist jetzt der Sabbat, an dem Tag ruhte Gott und an dem Tag haben wir die Gelegenheit, uns auf Gott näher und mehr einzulassen oder die Beziehung zu Gott zu pflegen. Es gibt 7 Tage, aber einer soll besonders sein und das heißt ihn heiligen, besonders gestellt. So beten wir im Vater unser, dein Name sei geheiligt, also dein Name sei besonders gestellt. Wir singen Jesus höchster Name, teurer Erlöser, siegreicher Herr. Das ist eigentlich praktisch den Namen Gottes heiligen. Dadurch heiligen wir ihn. Und wenn wir seinen Namen besonders stellen, dann tun wir das vor allen Dingen, während wir anbeten und während wir Lobpreislieder singen. Da stellen wir ihn besonders. Wir verherrlichen seinen Namen und das, was er für uns getan hat. Das, was er für uns alltäglich tut. Das, was wir mit ihm jeden Tag erleben dürfen. Psalm 103, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss es nicht, liebes Herz. Vergiss es nicht, seinen Namen zu heiligen. Seinen Namen groß zu machen. Ja, ich habe nun ein paar Namen unseres Gottes aus dem Alten Testament mitgebracht. Die möchte ich zitieren und dazu was sagen. Namen Gottes aus dem Alten Testament. Hier ein Name, Yahweh Tzidkenu. Gott ist meine Gerechtigkeit. Und wenn mir das bewusst wird, fange ich an zu loben und zu anbeten. Ich danke ihm für Golgatha, ich danke ihm für Jesus, ich danke ihm dafür, dass ich völlig rein gemacht bin durch ihn. Ich danke ihm dafür, dass ich vollkommen gemacht bin vor Gott durch Jesus. Und zwar so hat er mich gemacht, als wäre ich Jesus selber, wenn ich vor ihn komme. Wie war das nochmals damals bei Jakob im Alten Testament? Jakob, dieses Schlitzohr, wollte sich einen Segen ergattern, der ihm nicht zustand. Der Segen stand eigentlich dem Esau zu, also klaut er dem Esau die Klamotten, zieht die Klamotten vom Esau an, geht dann damit zu Isaak. Der Isaak war blind. Jakob geht da rein, der Isaak tastet ihn ab, sagt, okay, es ist Esau. Und dann segnet der Jakob, der Isaak, den Jakob, so als sei es Esau selbst. Und wir kommen in den Klamotten unseres großen Bruders, Jesus. Wir kommen zum himmlischen Vater, er ist nicht blind. Und er sieht uns so an wie Jesus selbst und segnet uns so, als seien wir Jesus. Er zieht uns Kleider der Gerechtigkeit an und damit treten wir vor ihn. 2. Korinther 5, Vers 21, dort heißt es, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir die Gerechtigkeit erlangen, die vor Gott gilt. Vor Gott sind wir durch Jesus gerecht gemacht. Gott, der Vater, liebt uns, nimmt uns an und segnet uns so, als wären wir Jesus selbst. Kannst du das für dich in Anspruch nehmen? Kannst du das glauben? In Gottes Augen sind wir in Christus und somit wie er. Wir sind wie er vor Gott. Das ist der Hammer. Das ist richtig toll. Geheiligt werde dein Name, Jahwe Tzidkenu. Gott ist meine Gerechtigkeit. Ein weiterer Name. Jahwe Roi. Der Herr ist mein Hirte. Vater, ich danke dir, ich lobe und ich preise dich dafür, dass du für mich sorgst. Du hast mir die Verheißung gegeben, dass mir nichts mangeln wird. Ich danke dir, dass ich ausreichend zu essen habe, dass ich eine Arbeitsstelle habe oder andersweitig versorgt bin. Ich danke dir für deinen Schutz. Ich danke dir, dass dein Stecken und Stab mich schützen werden. Ich danke dir, dass ich in diesem Leben nicht orientierungslos umherirren muss, mich im Kreis drehen muss, so ziellos daher eilen muss, sondern du gibst mir ein Ziel, du führst mich auf rechter Straße, du gibst mir Orientierung und du führst mich auf dem richtigen Weg. Ich preise dich, Jahwe Roi, geheiligt werde dein Name, der Herr ist mein Hirte. Ein dritter Name, okay? Jahwe Rapha, der Herr ist mein Heiler. Himmlischer Vater, ich danke dir für meine Gesundheit. Ich bete zu dir nicht nur dann, wenn ich krank bin, sondern ich danke dir auch, dass ich gesund bin. Frage: Wer von euch hatte heute Morgen oder hat heute Morgen keine Zahnschmerzen? Ah ja, es melden sich schon einige. Eigentlich hätte ich fast erwartet. Alle Hände gehen hoch. Frag mal anders, wer von euch hat heute Morgen Zahnschmerzen? Niemand. Ja, wo waren denn die Hände vorher? Also, ist das nicht toll? Weißt du noch, wie es war damals, als du Zahnschmerzen hattest? Ich weiß es auch. Ich kann mich gut erinnern. Oder Ohrenschmerzen. Ohrenschmerzen hatte ich genau diese Woche mal. Ist gar nicht angenehm. Und heute Morgen hier zu stehen, ohne Zahnschmerzen, ohne Ohrenschmerzen, das ist doch etwas Wunderbares. Danke Gott. Und egal, wie es dir jetzt heute wirklich geht, vielleicht leidest du ja an irgendetwas, vielleicht an Allergie, musst du kämpfen damit und so weiter. Aber es gibt doch noch genug Sachen, die du nicht hast. Und dafür könntest du Danke sagen. Ja, Jahwe Rapha, der Herr ist mein Heiler. Du darfst für deine Krankheit beten. Er kann dich heilen. Aber es gibt noch so viele Dinge, wofür wir dankbar sind, wo wir eigentlich sie nicht haben. Du hast eine Arbeitsstelle, du bist fit, ist das nicht wunderbar? Jahwe Rapha, der Herr ist mein Heiler, geheiligt werde dein Name. Ja, übrigens, ich habe eine tolle Homepage gefunden, www.namengottes.ch oder www.namengottes.ch. Und wenn ihr da drauf geht, da findet ihr alle übrigen Namen Gottes schön aufgelistet, auch schön erklärt. Da könnt ihr euch inspirieren lassen. Und ich will dir sagen, wenn du dir vornimmst, dein Gebetsleben zu beflügeln und diesen Grundsatz, den Namen Gottes zu heiligen, befolgen möchtest, dann hast du hier eine wunderbare Inspiration dazu. Alle Namen Gottes sind dort aufgelistet, ein großer Segen. Grundsatz Nummer 3, wir leben für eine höhere Berufung. Und das steckt in der Formulierung, wo es heißt im Vater unser, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Es geht hier um das Reich Gottes. Was ist eigentlich Reich Gottes, von dem im Neuen Testament öfters die Rede ist? Und dass da kommen soll, Jesus hat es vorausgesagt. Was ist Reich Gottes? Reich Gottes ist nicht wie Deutschland. Das hat seine Grenzen. Reich Gottes ist überall dort, wo Gottes Wille geschieht. Es ist nicht an geografische Grenzen gebunden, sondern da, wo der Wille Gottes geschieht. Jemand hat schon mal gesagt, Gemeinde ist auf alle Fälle schon mal ein Anfang für Reich Gottes. Nicht immer automatisch ist Gemeinde Reich Gottes. Ich meine da, wo wir voller Arroganz und Hochmut und Selbstgefälligkeit und mit Spaltung unsere fromme Religiosität leben, da ist noch lange nicht Reich Gottes. Ja, Gemeinde soll Reich Gottes sein. Das ist der Wunsch, den Gott hat. Gemeinde soll der Ort sein, wo sein Wille geschieht. Komme dein Reich, geschehe dein Wille. Ein Atemzug. Liebes Herz, ich möchte dir sagen, immer dann, wenn bei deiner Arbeit irgendjemand gemobbt wird und du stellst dich zu ihm, schützend, du stehst dafür ein, für Gerechtigkeit und dieser Mensch empfindet, da ist jemand, der mich versteht, der steht mir zur Seite. Ich sage dir, in diesem Augenblick ist Reich Gottes in deiner Firma durchgedrungen. Immer und überall da, wo Gottes Wille geschieht, da ist Reich Gottes. So sieht es aus. In deiner Firma, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, in der Gemeinde, sich seinem guten Willen bewusst zu unterstellen. Darum geht's. Einer größeren Sache zu dienen, das ist ein unausweichbarer Grundsatz, dem wir als seine Nachfolger Folge leisten wollen. Ihr Lieben, ich sage es so, wie es ist. Einer größeren Sache zu dienen, das macht auch richtig glücklich. Wenn der Mensch alles hat, was er möchte, dreimal am Tag essen, und morgens und abends kann er das tun, was er gerne möchte. Er muss kein Holz spalten, weil er irgendwo wohnt, wo es nur warm ist. Er hat einfach alles, einfach paradiesisch. Er kann am Strand liegen, von morgens bis abends. Ich sage euch, er wird nicht glücklich sein. Er ist nicht glücklich, denn dafür wurde er nicht geschaffen. Das ist nicht artgerechte Haltung. Gott wollte was anderes. Wir sind geschaffen, einer größeren Sache zu dienen. Der Mensch hat von Gott etwas in sich bekommen, sowas wie Heldenhaftes, Heroisches, etwas zu erreichen, zu bewirken, was man auch sehen kann, was auch Spuren hinterlässt. Wir wollen für das Gute einstehen. Wir wollen etwas bewirken. Wir wollen was verändern. Wir wollen der nächsten Generation etwas weitergeben. Wir wollen für Gerechtigkeit einstehen. Jesus sagte einmal zu seinen Jüngern, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Jesus hatte eine Lebensberufung. Und weißt du was? Auch du hast diese. Auch über deinem und meinem Leben ist eine Lebensberufung. Nicht alle Menschen und nicht wir alle werden Missionare und gehen nach Kambodscha. Das können nur Einzelne machen. Aber du hast die Berufung als Vater, oder als Mutter? Oder hast du die Berufung, einem weisen Kind Pflegschaft zu leisten? Du übernimmst einfach die Patenschaft. Oder du engagierst dich in der Gemeinde, bei den Pfadfindern. Bist aktiv in der Gewerkschaft oder in einem Verein. Und überall dort sind wir da und wir sagen, ich bin hier dafür zuständig, damit hier der Wille Gottes geschieht. Ich stehe hier für Gott. Das ist es, worauf es ankommt. Das ist so wichtig. Und das allein sättigt uns. Das macht uns glücklich. Keiner wird glücklich, der nur für sich selbst lebt. Und das ist das, was die Welt gerade nicht versteht. Es passiert so wenig Heroisches, Heldenhaftes draußen in der Welt, weil es sich immer um das Ich dreht. Ich, mich und meiner. Alles nur um das Ich. Nein, wir als Nachfolger von Jesus, wir können opfern, wir können für andere da sein. Wir als Christen wissen, es geht darum, den Willen Gottes zu tun. Jemand hat mal gesagt, man kann nichts mitnehmen, wenn man stirbt. Bestimmt habt ihr den Spruch auch schon gehört. Was für ein Quatsch. Wie kann man so viel Dummes sagen? Man kann sehr wohl sehr vieles mitnehmen, wenn man stirbt. Man kann Schätze sammeln im Himmel, hat Jesus doch gesagt, dass wir uns Schätze sammeln können im Himmel, dort wo die Motten und der Rost und der Dieb denen nichts antun kann. Man kann unfassbar vieles mitnehmen, indem wir ein schönes, sinnerfülltes Leben leben und Grundsätze von Gott beherzigen, indem wir Reich Gottes bauen. Gottes guter Wille ist, dass ich artgerecht lebe, so wie mein Schöpfer mich gewollt hat, mit den Gaben, die er mir gegeben hat. Ich möchte das wiederholen. Gottes guter Wille ist, dass ich artgerecht lebe, so wie mich mein Schöpfer gewollt hat und mir die Gaben gegeben hat. Und das nicht zu meiner eigenen Ehre, zu meiner Selbstverwirklichung oder Eitelkeit, das macht nämlich auch nicht glücklich, sondern für eine größere Sache. Für sein Reich, für seinen Willen, für seinen guten Willen, für seine Gerechtigkeit. Ich fasse zusammen. Das Vaterunser, das Grundsatzgebet, ein Gebet, das unser Leben verändert. Gott möchte dein Vater sein. Mache die Sache mit dem himmlischen Vater fest. Jeden Tag, wenn du zu ihm betest, dann sage, Abba, Vater. Mach dir klar, dass er dein Vater ist und dass er sich freut darüber, wenn du zu ihm kommst. Dann heilige seinen Namen. Lobe ihn für all das Gute in deinem Leben. Entscheide dich dafür, ein Leben der Dankbarkeit, der Zufriedenheit, eine dankbare Lebenshaltung zu haben. Und folge dem Grundsatz, für eine höhere Sache zu leben. Wir beten, komme dein Reich, geschehe dein Wille. Wir unterstellen uns dem Willen Gottes und sagen, Herr, ich bin auf diese Welt für ein höheres Ziel zu leben. Ja, das sind die drei Grundsätze aus dem Vaterunser. Grundsätze, die unser Leben positiv beeinflussen können, wenn wir es zulassen. Gott möchte uns damit beschenken. Bist du dabei? Amen.